Mach einen Trainerschein, da kannst du es besser machen.
Und mit dieser scharfen Aussage von Max Eberl begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge der Bayernwoche. Ihr merkt schon durch den Teaser, wir haben auf jeden Fall ordentlich Zünd, aber auch Gesprächsstoff dabei. Davor möchte ich aber kurz mal aufklären, ich bin die Madeleine und darf heute Bjarne sogar schon zum zweiten Mal im Podcast vertreten. Er ist heute nämlich leider verhindert. Eine Sache, die sich aber zum Glück nie ändert, ist die zweite und eigentlich auch viel wichtigere Stimme hier im Podcast. Unser Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger. Hallo Kumbi, ich freue mich sehr, mit dir hier gleich intensiv über die Bayern zu sprechen und natürlich auch im Speziellen über die 1:4-Pleite in der Champions League gegen den FC Barcelona. Ich frage jetzt mal nicht, wie es in Barcelona war. Ich glaube, du warst als Reporter schon so oft in dieser Stadt, dass wir eigentlich den Podcast schon fast auf Spanisch machen könnten, oder?
Ja, erstmal hallo Madeleine, hallo da draußen. Grüße an Bjarne, der sicherlich die Folge sich anhören wird. Und danke für die Blumen, Madeleine, dass ich der wichtigere Teil dieses Podcasts sein soll. Das ist natürlich nicht der Fall, weil wenn ich hier alleine sitzen würde, das wäre ja traurig. Barcelona, ich war zum zweiten Mal da tatsächlich. Ich war einmal dort, als die Bayern 3-0 mit Pep Guardiola an der Seitenlinie verloren haben. Vielleicht erinnern sich ein paar Zuhörer auch an die legendäre Szene, als Jerome Boateng da vernascht wurde von Lionel Messi. Mhm. Und diese Vibes hatte es gestern, also zur Erklärung, wir nehmen hier am Donnerstagabend auf, also am Mittwochabend, hatte das ähnliche Vibes, wie der FC Bayern da teilweise vorgeführt wurde. Das war eine kleine Lehrstunde.
Allerdings, darauf kommen wir nämlich später auch noch zu sprechen. Aber bevor wir eben auf das Sportliche speziell auf das Spiel eingehen, habe ich eine nicht ganz so sportliche Frage an dich, die aber unsere Hörer da draußen sicherlich auch interessiert. Wir haben ja gerade schon in unserem Teaser eben diesen kleinen Ausschnitt von Max Eberl aus dem Interview gehört, der euch Reporter nach der Niederlage ja teilweise schon ziemlich angegangen ist. Du hast ihn danach auch direkt gefragt, warum er denn so kantig euch gegenüber reagiert. Nimm uns doch mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Wie war eigentlich die Stimmung, als dann alle Kameras und Mikros aus waren? Ist so ein Wutausbruch dann noch lange Thema bei euch? Ist es verständlich bei euch gewesen, dass er so kantig euch gegenüber war?
Also, um da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir warten da natürlich in der Mixzone immer relativ lange, weil andere Mannschaften bringen ihre Spieler sofort noch im Trikot zu den Interviews. Bei den Bayern ist das anders, da wird erst geduscht. Aber wer zuerst immer kommt, ist einer der Verantwortlichen, also entweder Max Eberl oder Christoph Freund, meistens Max Eberl. Und ich wollte gar nicht fragen, warum er so kantig ist, sondern ich wollte irgendwie fragen, warum bist du so aggressiv? Und dann habe ich mir gedacht, während er eine andere Frage beantwortet hat, dachte ich mir, aggressiv ist vielleicht zu viel, aber und mir ist nur kantig eingefallen, vielleicht wäre barsch das bessere Wort gewesen, aber er hat mich schon richtig verstanden. Und weil du fragst, ob uns das nachträglich noch beschäftigt, ich habe es schon mal in einer vorherigen Folge gesagt, in der Folge nach dem Spiel in Frankfurt, da war ja Max Eberl ähnlich hoeneßhaft unterwegs. Das darf man in dem Moment nicht persönlich nehmen. Ich habe dem Kollegen, dem Max Eberl da empfohlen hat, er solle gefälligst einen Trainerschein machen, dem habe ich auch gesagt, du, eine Mixzone-Watschen haben wir uns alle schon mal abgeholt. Aber es hat natürlich für Gesprächsstoff gesorgt, auch vereinsintern, also auch andere Ebenen im Verein haben mitbekommen, dass es da in der Mixzone ein bisschen ruppiger zuging. Wir Reporter sind auch dann mal hinter den Kulissen gefragt worden, wie kam das denn bei euch so an? Mhm. Und wir waren uns in der Reporterriege eigentlich schon einig, also Gegenfragen zu stellen, so forsch zu sein, so eine gewisse Aggressivität in der Stimme zu haben, ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke. Und deswegen habe ich auch Max Eberl gefragt, spürt denn die Mannschaft auch diese kantige Seite? Und dann hat er gesagt, nein. Und da muss ich sagen, die kantige Seite hätte die Mannschaft eigentlich auch verdient gehabt. Mhm. Und nicht nur wir Reporter, aber ich möchte nicht jammern. Ist ja besser, wenn was los ist in der Mixzone, als wenn es da immer nur glatt und mit eitel Sonnenschein zugeht.
Das stimmt. Ja, ob er sich vielleicht auch bei ein paar Fragen, ja, ich sage jetzt mal, ertappt gefühlt hat, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen. Wollen jetzt aber erstmal zum sportlichen Part kommen und eben das Spiel am Mittwochabend in der Königsklasse, ja, die 1-4-Pleite gegen den FC Barcelona. Da gibt es auf jeden Fall einiges zu diskutieren und deswegen starten wir direkt rein mit unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ja, Kumbi, am Mittwochabend ist dann das passiert, was viele Bayern-Fans ja vorher schon befürchtet haben. Dieser Offensivfußball von Vincent Kompany ist ihm, ja, man kann irgendwie sagen, schon total auf die Füße gefallen. Die 1-4-Pleite, da haben die Katalanen die Schwachstellen von diesem aggressiven Fußball der Bayern sofort erkannt und bis zum Ende eigentlich auch eiskalt ausgenutzt. Was ich nicht so wirklich verstehen kann, ich halte Kompany für einen wirklich, auch wenn er jung ist, trotzdem sehr intelligenten Trainer. Aber du kannst doch nicht, wenn du weißt, dass du zum FC Barcelona gehst, beim FC Barcelona spielst, die individuell auch so stark besetzt sind, dann trotzdem ja, so hoch pressen und dein Spielstil irgendwie von A bis Z trotzdem irgendwie durchziehen wollen. Müsste man nicht eigentlich als Vincent Kompany, als Trainer des FC Bayern wissen, dass man da eine andere Taktik fahren muss?
Wer meine Texte, meine Podcast-Einlassungen und auch meine TV-Auftritte kennt, der weiß, dass ich seit Wochen schon sage, dass du mit dieser Taktik nicht eine ganze Saison lang bestehst und dass du Anpassungen vornehmen musst. Max Eberl hat gesagt, natürlich passt man sich ein bisschen an, aber davon hat man nichts gesehen. Und es war mit Ansage, ist das Ganze ja passiert. Also Vincent Kompany hat ja auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, hier wird nicht sich eingestellt auf den Gegner, sondern wir ziehen durch. Und das ist ihm diesmal jetzt wirklich um die Ohren geflogen, weil die Qualität der Katalanen einfach eine höhere ist in der Bundesliga. Wenn du da vorne Druck machst, dann wird der Gegner nervös, kriegt den Ball nicht richtig raus, der Pass in die Spitze stimmt nicht, der vertikale Pass stimmt nicht und dann ist die Situation entschärft aus Sicht des FC Bayern und der Gegner erzielt kein Tor. Aber das war bei Barcelona anders. Die haben die Qualität, das dann eiskalt auszunutzen und dann verlierst du eben 1-4 in Barcelona und meines Erachtens in der Höhe auch verdient. Also in der zweiten Halbzeit, da hatten die Bayern, haben sie wenig Land gesehen.
Dieses, was du gerade angesprochen hast, wir ziehen unsere Taktik, also unsere, die des FC Bayern, eiskalt durch. Glaubst du wirklich, dass das nur Vincent Kompany ist, der so denkt, oder auch schon diese Bayern-DNA, die er einfach mittlerweile schon total implementiert hat?
Also Max Eberl hat ja gesagt, nach dem Frankfurt-Spiel, das ist unsere Identität und Identität gibt man nicht ab. Und Thomas Müller und Joshua Kimmich, alle zeigen sich von dieser Spielidee überzeugt. Bei Manuel Neuer bin ich mir mittlerweile nicht ganz sicher. Der betont immer so, ja, das ist halt der Wunsch des Trainers. Aber auch die Interviews von Karl-Heinz Rummenigge oder die Aussagen von Uli Hoeneß. Jeder steht hinter dieser Spielidee, notgedrungen. Warum sollte man einem jungen Trainer, der gerade frisch in München ist, schon in den Rücken fallen? Aber wie gesagt, ich bin da maximal skeptisch. Ich finde, man kann nicht so auftreten in Barcelona, im Wissen um die Qualität der Katalanen. Also da hätte ich mir schon eine gewisse defensivere Struktur gewünscht und gegen Stuttgart war es ja so, da standen die Bayern ja tiefer und haben dann 4-0 gewonnen. Also es ginge ja und ich weiß gar nicht, warum die Bayern das so als Verrat deuten, wenn man jetzt die Spielidee ein bisschen modifizieren würde. Also es wird ja teilweise so getan, als wäre das dann Verrat an der Bayern-DNA oder an dem Mir san Mir. Nee, überhaupt nicht.
Ja, ganz im Gegenteil. Die Stimmen werden ja eher lauter, wenn sie es nicht tun.
Richtig. Und also letzten Endes es ist nun mal ein Ergebnissport und die einzige Statistik, die wichtig ist, ist die, die an der Anzeigetafel steht. Ich wiederhole mich. Und die Bayern hatten 58% Ballbesitz, aber der bringt dir halt nichts, wenn du 4-1 verlierst. Und die Dimension dieser Niederlage sollte man schon richtig einordnen. Die Bayern haben in ihren 297 Champions League-Spielen nur zweimal höher verloren. Das war einmal mit Klinsmann in Barcelona und einmal mit Pep gegen Carlo Ancelotti in der heimischen Arena, jeweils 0-4. Und dann kommt aber schon die Partie von gestern und so müsste man das eigentlich einordnen und sagen, das war ein richtiger Warnschuss, stattdessen wird das alles, ja, Es ist hart an der Grenze zur Schönrederei.
Mhm. Ja, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, wie wichtig dieser Warnschuss denn jetzt war. Wollen aber davor einmal noch reinhören, denn Max Eberl wurde eben gestern auch gefragt, warum Kompany denn gegen Barcelona nicht von seiner Taktik abweichen wollte.
Natürlich adaptierst du und passt du an. Natürlich hast du andere Positionen bei den Spielern. Natürlich hast du andere Verteidigungsregionen. Aber wir reden halt über Barcelona. Und das ist ein Learning. Und das ist genau das, was wir brauchen. Du wirst nicht nur in den Siegen lernen, du wirst in Niederlagen lernen. Und das tun wir. Und das war jetzt die zweite in der Champions League. Und da werden wir daraus lernen.
Also, Kumbi, ich finde es spannend, dass Eberl sagt, natürlich adaptierst du und passt dich an. Aber von adaptieren und anpassen hat man doch gegen Barcelona überhaupt nichts gespürt, oder?
Also ich nicht.
Ja,
vielleicht habe ich,
ich glaube, da bist du nicht der Einzige.
Vielleicht saß ich nicht genug in der Mitte oder sowas. Also und Joshua Kimmich sagt dann nach dem Spiel, es sei Harakiri gewesen, was Barcelona gespielt hätte.
Ja.
Also, das, also Harakiri habe ich ehrlicherweise mehr bei den Bayern gesehen. Und wie gesagt, diese, dass man da so wenig selbstkritisch umgeht und mit einer Vehemenz und einer Verbissenheit diese Spielidee verteidigt, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also Max Eberl muss ja nicht auf die Spieler draufhauen, aber sich so ein bisschen, ja, ein bisschen da zu öffnen und zu sagen, natürlich müssen wir auch Überlegungen anstellen, das kam halt überhaupt nicht, sondern da wurde mit einer Verbissenheit und Aggressivität die Spielidee verteidigt und dann sagt Max Eberl, mit der Defensive hat das nichts zu tun. Also ganz ehrlich, 4 Gegentore, mit wem hat es denn dann zu tun? Natürlich gibt's immer diesen Allgemeinplatz, ja, die ganze Mannschaft muss verteidigen, die ganze Mannschaft muss angreifen, aber fürs Tore verhindern ist in erster Linie die Verteidigung zuständig. Und wenn du 4 Gegentore kassierst, dann ist es ganz klar, dass man zuerst mal auf die Verteidiger schaut. Und wenn wir auf das erste Gegentor blicken, Kim lässt sich da rauslocken von Robert Lewandowski, steht dann irgendwo, Upamecano ist nicht nah genug am Mann und Joshua Kimmich sieht auch nicht gut aus. Das sind nun mal 3 Defensivleute, wenn man jetzt da den Sechser Joshua Kimmich mitzählt, die halt da schlecht ausschauen. Und da ist die Frage, ob die ein Risikofaktor sind oder ob da die Defensive Schuld ist. Die Frage ist vollkommen berechtigt.
Ja, die habt ihr eben ja gestern dann auch eben gestellt, weil ich es ja eben schon bemerkenswert finde, dass man in diesem Spielstil von Kompany eben ja 2 ganz, ganz große Verlierer, gestern vielleicht auch noch 3 mit Guerrero, aber vor allem die Innenverteidiger Kim und Upamecano sind für mich die ganz großen Verlierer unter diesem Spielstil. Und ihr habt ihn dann eben gestern auch dazu befragt und ja, man muss sagen, er hat da auch ziemlich schnippisch drauf geantwortet.
Das hat nichts mit der Defensive zu tun. Das ist so billig, wenn wir Gegentore bekommen, auf die Defensive zu schieben. Und wenn der Harry Kane ein Tor schießt, ist es nur Harry Kane. Das ist genau das, was man haben möchte. Man möchte auseinander dividieren. Und das lassen wir nicht zu.
Ja, Max Eberl, ist es also zu billig, das Ganze nur auf die Defensive zu schieben? Aber du hast ja gerade klar gemacht, Kumbi, dass es das eben nicht ist, oder?
Nein, billig ist es nicht, sondern es ist das Naheliegendste. Vielleicht denken wir Reporter da nicht um die Ecke genügend für Max Eberls Verhältnisse oder für seine Wünsche, aber das ist doch ganz klar, dass man zuerst mal auf die Verteidiger schaut. Und die Gegentore haben es ja bewiesen, dass da, also gerade auch beim, war das 3. Gegentor, als da Kim und Upamecano 2-1 stehen? Ja,
ja,
also
nee, ich glaube, es war das 3. von Rafinha, also das 4-1 dann.
Ja, das 3. von Rafinha, das 4-1. Mhm. Also bitteschön, da kann ein Harry Kane nichts dafür, wenn die beiden da nicht in der Lage sind, den Gegner zu stoppen. Da muss man über die Verteidigung reden und wir haben tolle Spiele gesehen von den beiden in dieser Saison und das sei ihnen auch nicht genommen. Die Leistungen stehen in ihrem Heftchen drin, auf die können sie stolz sein, da kriegen sie ein Fleißbildchen, aber auf dem Niveau hat es eben nicht gepasst und da müssen sich die Bayern wirklich fragen, ob sie im Vergleich zu vorherigen Kadern wirklich die Spieler haben, die für dieses System passen. Denn es ist ein System mit hohem Risiko, wo du immer 100% geben musst und Min-jae Kim und Upamecano sind eben Spielertypen, die auch mal nur 99% ihre Leistungsfähigkeit auf die Straße bringen, mal einen kleinen Lapsus drin haben und dann ist die ganze Ordnung verloren. Also ich glaube, mit einem Jerome Boateng oder mit einem David Alaba, ich möchte jetzt nicht wie der Opa von früher klingen, der die alten Spieler aufzählt, aber die waren halt ein bisschen abgebrühter, die waren kaltblütiger und die haben auch die Geschwindigkeit gehabt, die man für diese Spielweise braucht. Upamecano und Kim sind auch schnell, aber es fehlt halt so diese letzte Seriosität, diese letzte Vehemenz da im Zweikampf.
Also was ich ganz am Anfang, als Kompany zum FC Bayern gekommen ist, echt gut fand, war, dass er, ich meine, sie standen ja auch schon in der letzten Saison unter Tuchel enorm unter Kritik durch ihre individuellen Fehler. Und Kompany sich da trotzdem hingestellt hat und gesagt hat, ich lasse die zwei spielen jedes Mal von Anfang an. Ich will, dass sie Selbstvertrauen tanken. Dann lässt er aber mit einer Taktik und mit einem Stil spielen, wo die zwei ja eigentlich nur verlieren können. Also für mich, ich weiß nicht, wie du das siehst, sind sie eigentlich fast so, sorry, dass ich das so sagen muss, die ärmsten Säue unter diesem Spielstil.
Wie siehst du das? Den Begriff hatte ich auch im Kopf. Die beiden sind eben die letzte Verteidigungslinie. Und die letzte Verteidigungslinie ist so weit nach vorne. Wir haben schon mal, ich habe es mit Bjarne schon besprochen, da entstehen so viele Räume, so große Räume auch. Joshua Kimmich hat das auch schon beschrieben. Das wirkt auf dem Feld einfach wahnsinnig, welche Räume da verteidigt werden müssen. Und dann gibt es eben Glanztage, wo das wunderbar funktioniert, weil der Gegner vielleicht auch nicht die Qualität hat. Aber auf dem Niveau reißen sie es derzeit nicht. Und das ist ja schon gegen Aston Villa aufgefallen. Gut, da war man deutlich besser als der Gegner. Aber auch da hat eben eine kleine Unaufmerksamkeit gereicht und schon kassierst du eben das Tor. Das ist Champions League, das ist nicht Bundesliga.
Du hast das Niveau gerade angesprochen. Glaubst du denn, wenn wir gehen jetzt mal davon aus, dass Kompany seine Taktik so weiterfahren wird oder wenn überhaupt minimal von der weggehen wird von der Taktik, glaubst du, die zwei schaffen es überhaupt unter diesem Spielstil genügend Selbstbewusstsein zu tanken, um wirklich Champions League Niveau zu erreichen?
Also ich möchte die beiden nicht in Schutt und Asche reden, keineswegs. Das sind hervorragende Fußballer, die waren beide sehr teuer und das wahrscheinlich auch zu Recht, weil die natürlich an guten Tagen gegen jeden Sturm der Welt bestehen können. Aber mir fehlt bei beiden die absolute Konstanz und in der Champions League merkt man das halt dann einfach. Das ist einfach ein anderes Niveau und Barcelona ist eben, es gibt ja auch in der Champions League dann Abstufungen, Barcelona ist etwas anderes als Zagreb. Im Nachhinein musst du sagen, die zwei Gegentore gegen Zagreb, die waren eigentlich auch blanker Hohn, dass du die kassiert hast gegen die Mannschaft. Also, wie gesagt, ich will die beiden nicht in Schutt und Asche reden, aber mir fehlt so diese letzte Mannhaftigkeit, da dagegen zu halten und Konsequenz zu zeigen.
Findest du denn jetzt im Speziellen, ich glaube, es war das 2:1 dann, als Kim eben hochgesprungen ist und dann ja so leicht diesen Arm in den Rücken bekommen hat. Ich bin der Meinung, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss an alle Bayern-Fans da draußen, ein Antonio Rüdiger hätte gewusst, wie man da hochspringt und dass da von hinten ein Arm kommt und hätte das ein bisschen aggressiver verteidigt. Wie siehst du das?
Wir leben natürlich nicht im Konjunktiv. Ob das Antonio Rüdiger, ob der da dagegen gehalten hätte, weiß ich nicht oder kann man ja auch nicht beweisen. Meine erste Reaktion, und das habe ich auch bei der Einzelkritik, bei den Noten geschrieben, das kriegst du international nicht gepfiffen und da musst du einfach standhafter sein. Allerdings, wenn man sich so ein paar Stimmen von ehemaligen Profifußballern anhört, ich habe auch Fußball gespielt, aber bei weitem nicht auf dem Niveau. Und wenn du aber Aussagen von Profifußballern hörst, dann sind die eigentlich unisono der Meinung, ja, also da hast du eigentlich keine Chance, da verlierst du sofort das Gleichgewicht. Aber er sah natürlich in der Situation, sah nicht gut aus.
Ja. Wollen aber jetzt natürlich nicht nur über die zwei sprechen, sondern auch über die anderen, die da am Mittwochabend auf dem Platz standen. Und das führt uns schon zu unserer zweiten Rubrik.
Der Spieler des Spiels.
Ja, Kumbi, ich finde, neben der Abwehr, also Kim, Upamecano und Guerrero, muss man ja leider auch über einige andere Bayern-Stars sprechen, die gestern nicht Spieler des Spiels waren. Irgendwie kommt mir da Manuel Neuer als erstes in den Kopf. Für mich war er gegen Barca teilweise viel zu ungenau und hatte auch einige Leichtigkeitsfehler. Irgendwie kommt mir da direkt die Frage auf, macht Kompanys Taktik nicht nur die Verteidiger schlechter, sondern auch Manuel Neuer?
Boah, das ist ein Hot Take. habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also wir haben gestern in der Mixzone in unserer Reporter-Bubble drüber geredet, weil wir natürlich dann auch immer sagen, welche Note hast denn du dem gegeben und so weiter. Und da kommt es dann auch manchmal zu hitzigen Diskussionen. Ich war jemand, der Manuel Neuer eine etwas bessere Note gegeben hat, nämlich eine 4. Es gab aber Kollegen, also einer hat davon gesprochen, dem musst du eigentlich eine 6 geben. So extrem sehe ich es nicht. Was bei Manuel Neuer schon auffällt, ist, dass diese Magic Moments, diese wirklichen Unhaltbaren, die er früher gehalten hat, die hält er einfach nicht mehr. Aber auch das habe ich schon mal gesagt, wir werden den Manuel Neuer von 2014 werden wir nie wieder sehen, weil das ist 10 Jahre her. Und auch an Torhütern gehen 10 Jahre nicht spurlos vorüber. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man Manuel Neuer sofort da den Stab über ihn bricht, aber klar ist auch, er hat auch nicht das Niveau gezeigt gegen Barcelona, das man von ihm gewohnt ist und das man eben braucht in der Champions League bei so einem Topspiel. Also auch er, glaube ich, muss sich da an die eigene Nase fassen. Ich befürchte nur, also ich hoffe, dass er hinter den Kulissen selbstkritischer ist, als es an den Mikros ist. Weil an den Mikros hört man von Manuel Neuer nie selbstkritische Worte.
Das stimmt.
Da ist zum Beispiel Alex Nübel, der ist fast schon zu selbstkritisch. Der hat beim Spiel der Stuttgarter eben bei den Bayern gesagt, ja gut, das erste Tor hätte ich halten können, ist auf alle Fälle haltbar. Den Satz hörst du von Manuel Neuer nicht.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, gerade eben, wenn die Verteidigung unsicher ist, sollte ja eigentlich der letzte Mann, also sprich Manuel Neuer, dann diese gewisse Sicherheit ausstrahlen, was er auch in vielen Fällen macht. Aber ich habe jetzt heute Abend gelesen, dass er zum Beispiel auch in dieser Saison bereits 14 Gegentore kassiert hat und das nur bei 20 Schüssen aufs Tor. Spricht ja dann eben auch nicht wirklich für ihn.
Das ist richtig. Zahlen lügen nicht. Nee, ich habe mich heute...
Satz wollte ich vermeiden.
Dann sage ihn ich halt. Wir haben ja kein Phrasenschwein da. Also Zahlen lügen nicht, Tränen lügen nicht. Ich habe mich heute mit einem Mann aus dem FC Bayern Kosmos am Flughafen unterhalten und der hat gesagt, naja, früher hätten halt gewisse Spieler das Zepter in die Hand genommen und hätten selbst auf dem Feld entschieden, wir stehen jetzt einfach mal ein bisschen tiefer. Wir selbst adaptieren jetzt die Spielweise ein bisschen. Lass den Trainer draußen mal reden. Wir kümmern uns jetzt hier auf dem Platz, weil wir sind die Protagonisten. Und das wäre eine Rolle gewesen, die man eigentlich Manuel Neuer zutraut, dass der sich vielleicht mal in einem kurzen Moment die beiden Innenverteidiger greift, nach einer entschärften Ecke oder sowas oder kurz vorm Abstoß und dann sagt, Freunde, jetzt stellen wir uns einfach mal 10 Meter weiter nach hinten. Wir müssen jetzt wieder Sicherheit gewinnen. Wir können nicht Harakiri spielen. Aber auch das kam ja von Manuel Neuer nicht, sondern von Manuel Neuer kommt nach den Spielen immer die Erklärung, ja, das ist halt unsere Spielidee. Das ist quasi eingepreist. Und jetzt komme ich vom Hundertsten ins Tausendste, aber jetzt bin ich gerade so im Flow. Joshua Kimmich sagt dann, wir werden Rückschläge erleben. Ja, okay, fein, seid geduldig, ist okay, aber eigentlich hat der FC Bayern keine Zeit für Rückschläge. Der FC Bayern hat nie Zeit, Niederlagen irgendwie einzupreisen und hinzunehmen und sich nicht dagegen zu wehren und dann zu sagen, ja gut, wir haben ja mit einem Rückschlag gerechnet, weil in dieser Saison steht das Finale daheim an. Und das ist ein großes Ziel und das müsste eigentlich die ganze Mannschaft ständig elektrisieren. Davon spürt man aber gar nichts. Und ich bin so alt, ich bin mit dem damaligen Sport1-Chefreporter in der Saison 2011, 2012 viel unterwegs gewesen, war da der Kofferträger und der Kameramann. Und da hast du in jedem Spiel und bei jedem FC Bayern-Termin gemerkt, der Verein brennt auf dieses Finale daheim. Auch weil man 2010 das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand verloren hatte. Da waren einfach Männer auf dem Platz, die wollten unbedingt in das Finale im eigenen Stadion. Und diese Aura, diese Atmosphäre spüre ich derzeit beim FC Bayern leider Gottes nicht. Und ich sag's ganz ehrlich, die Bayern haben nicht so viel Zeit, wie sie sich selber offenkundig geben wollen. Also sie sind weitergekommen, als viele gedacht haben, aber nicht weit genug, um auf dem Niveau zu bestehen.
Ja, ja, da wollen wir später auch nochmal einen Ausschnitt dann von Joshua Kimmich eben uns anhören, der überraschenderweise sehr ruhig am Mittwochabend dann nach der Niederlage im Interview war. Aber jetzt trotzdem muss ich nochmal nachhaken, weil du es auch selbst Hot Take genannt hast. Findest du, der Spielstil macht Manuel Neuer unsicher oder war es einfach nur ein schlechter Tag für ihn?
Der Spielstil bringt Manuel Neuer häufiger in Situationen, in der die Wahrscheinlichkeit hoch ist, schlecht auszusehen als Torhüter. Das war jetzt eine Antwort, die Matthias Sammer formulieren hätte können. Okay. Aber nochmal Klartext kurz runtergebrochen, mit dem Spielstil kommst du öfter in Situationen, wo du blöd aussiehst. Kann man nicht leugnen.
Ja. Ja, und dann ist es ja eigentlich auch bemerkenswert, dass ein eigentlich sonst so sicherer Mann wie der Manuel Neuer eben selbst auch mal ins Straucheln kommt. So, Neuer abgehakt. Wir gucken weiter auf eine andere Personalie, und zwar Palinha. Der sollte ja eigentlich nach der Verletzung von Pavlovic endlich mal seine Chance ergreifen, dass er ins Mittelfeld der Bayern gehört. Ich finde, das hat er am Mittwoch nicht unbedingt getan. Wie siehst du das?
Ich habe ihn in den ersten 45 Minuten kaum bis gar nicht gesehen.
Ja, aber
wir haben alle gespielt. Wir haben alle damit gerechnet, auch Joshua Kimmich hat es nach dem Spiel gegen Stuttgart gesagt, dass es ein physischeres Spiel sein wird als mit Alexander Pavlovic, weil sie einfach unterschiedliche Spielertypen sind. Aber das war nichts. Also das war nicht die Leistung, die man von einem 50-Millionen-Transfer erwarten darf. Da hätte ich mir eigentlich schon mehr erwartet, denn gerade bei diesen Spielereien, die Katalanen sich dann teilweise auch gegönnt haben, da im Mittelfeld, noch einen Hackentrick und nochmal jemanden tunneln und nochmal im Kreischen spielen, da hätte man schon mal dazwischenhauen können. Und da wäre eigentlich Joao Palinha einer gewesen, dem das zuzutrauen gewesen wäre. Aber es kam nichts.
Muss man sich dann vielleicht als FC Bayern dann doch eingestehen, dass man eben nicht diese Spieler hat auf dem höchsten Niveau, auf dem man selber auch spielen will? Also gerade eben individuell war das ja am Mittwoch einfach viel zu wenig.
Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, ob die Bayern für diesen waghalsigen Kompaniefußball überhaupt die Spieler im Kader haben, die eben abgebrüht genug sind, die gewisse Reife, die gewisse Erfahrung haben, das entsprechend umzusetzen, was der Trainer will. Weil, du erinnerst dich, es gab im Mittelfeld beim FC Bayern auch mal Leute wie Thiago, Xabi Alonso, Arturo Vidal. Denen, glaube ich, wäre so eine Niederlage wie gestern nicht unbedingt passiert. Ich kann es nicht beweisen, aber ich behaupte es jetzt.
Also würdest du die Frage eher mit Ja beantworten, dass es eigentlich individuell zu wenig ist, was der FC Bayern zu bieten hat, zumindest um eben in der Königsklasse mitzuspielen, und du hast es angesprochen, um eben auch das Finale daheim dann auch mitzubekommen, live auf dem Platz.
Ja, also das ist ja eine alte Krankheit im Profifußball, dass man sich ein bisschen so vor der Qualitätsfrage drückt und lieber über Mentalität spricht. Aber sagen wir es mal so, die Bayern hatten schon mal bessere Kader und sind dementsprechend auch weit gekommen in diesen Jahren und sind nicht überraschenderweise im Halbfinale gelandet, unter Pep Guardiola zum Beispiel, sondern mit Fug und Recht, und jeder hat damit rechnen dürfen. Vergangene Saison war es ja so, da wusste man gar nicht, wie es die Bayern ins Halbfinale geschafft haben. Und ich sehe es aktuell undeutlich. Und jetzt muss man ja auch erstmal schauen, dass man überhaupt ins Achtelfinale kommt. Also jetzt steht man zum Beispiel hinter Dinamo Zagreb in der Champions-League-Tabelle.
Ja, Platz 23.
Platz 23, das ist nicht Bayern-like. Klar, am achten Spieltag entscheidet sich's erst, aber also die Bayern haben ja auch mich Lügen gestraft, weil ich vor der Saison gesagt habe, die 8 Spiele, die kann man eigentlich alle 8 gewinnen, für sich gesehen. Klar, es gibt immer gewisse Faktoren, aber so auf dem Blatt Papier waren das eigentlich 8 Spiele, wo man sagt, da ist der FC Bayern nicht überall Favorit, aber zumindest gleichwertig und 8 Siege sind durchaus drin. Jetzt hat man schon 2 Niederlagen, nachdem man ja vorher 40 oder noch mehr Spiele in der Vorrunde des alten Champions League-Modus nicht verloren hat. Und jetzt hat man schon 2 Niederlagen da auf dem Buckel im Säckchen. Das sagt schon was aus. Das sagt schon was aus über die Qualität und den aktuellen Leistungsstand der Mannschaft.
Ja. Wir wollen aber nicht nur über die Vergangenheit sprechen, sondern werfen jetzt auch mal einen Blick in die Zukunft. Joshua Kimmich hat nach dem Spiel, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, ja, überraschend ruhig und zuversichtlich gewirkt, was eben die Zukunft des FC Bayern angeht und auch der weitere Weg in der Königsklasse. Du hast ihn auch mal gefragt, warum er eigentlich so ruhig ist. Hören wir doch mal rein, was er dazu gesagt hat.
Ja, ich wirke ruhig, weil ich von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, überzeugt bin. Ich weiß, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir jedes Spiel gewinnen, auch wenn das natürlich das Ziel ist. Wir wollen am Ende des Tages jedes Spiel dominieren und gewinnen und es wird immer wieder Rückschläge geben. Aber nochmal, wenn ich sehe, wo wir herkommen, dann habe ich das Gefühl, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Und heute, natürlich müssen wir das Spiel analysieren. Es ist jetzt nicht so, dass ich nach Hause fahre und sage, eigentlich waren wir die bessere Mannschaft und haben unglücklich verloren. Also das ist nicht der Fall. Wir wurden heute knallhart bestraft für unsere Fehler von einem effizienten Barcelona. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir am Sonntag nicht das nächste Spiel gewinnen wollen.
Also er sagt, er wirkt so ruhig, weil er von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, überzeugt sind. Also eine überraschende Antwort. Erstmal natürlich gut. Ich erinnere mich, Müller hat, glaube ich, nach dem 3:3 gegen Frankfurt war es, das Gleiche auch am Mikro gesagt, dass sie einfach total davon überzeugt sind, von diesem aggressiven, offensiven Fußball. Glaubst du wirklich, dass sie davon überzeugt sind, Kumbi?
Der Bjarne wird dir bestätigen, dass ich in solchen Situationen sage, man darf den Leuten auch mal was glauben, was sie öffentlich sagen.
Man darf aber auch mal skeptisch sein.
Ja, also ich den beiden konkret glaube ich es wirklich. Also, weil dieses Pressing natürlich dem immer gerne anlaufenden Thomas Müller total entgegenkommt. Und Joshua Kimmich ist ja auch jemand, der eher den Weg nach vorne sucht, der lieber mehr Tore schießt, als hinten dicht zu machen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das der ganzen Mannschaft so entgegenkommt. Also ich glaube, ein Upamecano und ein Kim würden schon sagen, boah, wir bräuchten eigentlich auch mal eine Verschnaufspause. Mhm. Wir können nicht ständig an der Mittellinie oder 20 Meter in der gegnerischen Hälfte schon pressen als Innenverteidiger.
Also aber ich glaube schon, dass sie über... dass ein Müller und ein Kimmich auch sehen oder da auch mal innerhalb der Mannschaft darüber diskutiert wird, hey Jungs, fühlt ihr euch eigentlich mit diesem Spielstil überhaupt wohl?
Da wird intern auf jeden Fall diskutiert werden, aber der Trainer gibt die Taktik vor, die Spieler müssen sich entsprechend anbieten und sie sind davon überzeugt. Mich überrascht, weil ich nicht überzeugt bin, aber sie wollen es durchziehen und sie wollen natürlich auch den Trainer, der ja zwischenmenschlich auch eine sehr gute Arbeit macht, was man so hört, wie er alle mitnimmt. Sie wollen die Position des Trainers natürlich zu so einem frühen Zeitpunkt nicht schwächen und das gilt für alle. Keiner hat daran ein Interesse, dass Vincent Kompany in München scheitert. Auch die Spieler haben daran kein Interesse. Deswegen hält man so an dieser Idee fest, denke ich mal. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, also wenn es jetzt weiter so läuft, jetzt die letzten 5 Spiele, davon hat man 4 nicht gewonnen. Klar, das Spiel gegen Barcelona war jetzt das erste, wo sie wirklich schlechter waren als der Gegner. Aber wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann wird der Druck größer. Und dann muss man auch mal zu dem Punkt kommen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt etwas lange Zeit ausprobiert, aber wir wollen überzeugt bleiben, wir wollen Vehemenz zeigen, aber wir wollen nicht stur werden. Und das ist ja ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du konsequent bist oder ob du in Sturheit abdriftest. Und da sehe ich schon eine gewisse Gefahr, dass die Bayern sich ab einem gewissen Punkt in etwas verrennen und sehenden Auges ins Verderben laufen. Klingt zwar jetzt sehr martialisch und übertrieben, aber mir fällt jetzt nichts anderes ein.
Ja gut, aber ich meine, wenn man in der Champions League rausfliegt, ist das beim FC Bayern ja nun mal sehr dramatisch. Aber
ja? Das ist richtig, also zu so einem frühen Zeitpunkt auf alle Fälle. Ja. Also die K.O.-Phase dürfte es schon sein und da geht es ja auch wieder um Geld. Der FC Bayern kalkuliert eigentlich, wenn es um Finanzen geht, grundsätzlich immer mit dem Viertelfinale. Also Viertelfinale ist, und deswegen hatten sie auch in der vergangenen Saison ein bisschen Panik, als es gegen Lazio Rom da die Niederlage gab, weil dann geht es auch finanziell ans Eingemachte. Das Viertelfinale ist Pflicht, weil sonst kommt, klar, die Bayern haben ein riesen Festgeldkonto immer noch, aber sonst kommt da was ins Rutschen.
Ich finde, wir sollten aber auch zumindest hinten raus nochmal was Positives über den FC Bayern sagen.
Sehr gerne, sehr gerne.
Zumindest habe ich mir das eben gedacht, dass jetzt vor allem auch noch mit Kimmich, der am Mittwochabend eben gesagt hat, dass sie von diesem Fußball überzeugt sind und da sehr ruhig stand mit einem Müller, der das eben gegen Frankfurt auch gemacht hat. Ich muss sagen, man merkt eben jetzt schon unter Kompany, du hast es auch angesprochen, ja, dass sie ihm glauben wollen und auch glauben und endlich mal alle an einem Strang ziehen und ihn auch mal wirklich da unterstützen. Ich finde, das war unter Tuchel anders. Tuchel, teilweise sind alle in verschiedene Richtungen geschwommen und ein Kompany steht da nach dem Spiel und sagt, wir müssen daraus lernen, wir müssen uns zusammensetzen, aber wir machen das alles intern und hinter verschlossenen Türen. Ich meine mich zu erinnern, dass Tuchel das wirklich ganz anders gemacht hat und teilweise da öffentlich die Spieler total an Pranger gestellt hat. Also das finde ich zum Beispiel eine sehr positive Entwicklung und ich hoffe, dass sich das beim FC Bayern eben auch festigt, dass ja gerne Max Eberl als Bayern-Boss da ein bisschen lauter, ein bisschen forscher werden kann, aber die Spieler und der Trainer, man hat das Gefühl, die glauben an eine gemeinschaftliche Sache und ja, wollen da auch an einem Strang ziehen.
Ja, Thomas Tuchel hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass er zum einen gerne einzelne Spieler kritisiert hat. Diesen Fehler will eben Max Eberl keinesfalls machen und Vincent Kompany schon mal gar nicht. Und die zweite Problematik unter Thomas Tuchel war ja, dass er immer so ratlos wirkte. Also wie oft habe ich Interviews mit ihm geführt und dann war der Satz, ich kann es mir gar nicht erklären, ich weiß nicht, was da passiert ist. Und das ist natürlich unbefriedigend.
Schock verliebt zu, ich weiß nicht, was passiert ist. Ging schnell.
Genau, richtig. Also vom liebenden Vater zum strafenden Vater, das war ein kurzer Weg bei Thomas Tuchel damals. So eine Fußballmannschaft ist natürlich auch ein schwieriges Gebilde. Das sind alles sehr selbstbewusste Männer mit großen Antennen und sehr sensibel sind viele und die hören ganz genau, was sagt der Trainer in der Öffentlichkeit. Und das ist Thomas Tuchel zum Verhängnis geworden, weil er eben aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht hat, sondern sehr gerne Schlagzeilen geliefert hat und auch mal einzelne Spieler öffentlich kritisiert hat. Das passiert Vincent Kompany nicht. Der hat keine Lust drauf, die Mannschaft irgendwie gegen sich aufzubringen. Zumindest auf dieser Ebene.
Ja, also Kompany hat zumindest schon aus den Fehlern von Tuchel gelernt. Glaubst du, er wird aber auch aus seinen eigenen Fehlern lernen? Also jetzt nach dem Spiel eben gegen Barcelona?
Ja, das ist eben der Punkt, an dem ich so ein bisschen zweifle. Also ich sehe da Alarm, Alarm, ich sehe da die Sturheit schon langsam aufkommen. Und Vincent Kompany wirkt ja immer sehr verbindlich und sehr freundlich, auch auf den Pressekonferenzen. Da hört man gerne zu und der hat ja keine überhebliche Attitüde. Der, so wie Karl-Heinz Rummenigge es gesagt hat, der lebt diese Gemeinschaft. Er steht nicht über der Gemeinschaft, so wie das unter Thomas Tuchel der Fall war. Aber man kann ja auch mit einem Lächeln im Gesicht stur sein.
Ja, ich habe eben vorhin auch in der Redaktion mit einem darüber gesprochen. Ja, Vincent Kompany hat jetzt als junger Trainer einfach einen Fehler gemacht und klar ist das vielleicht schon ein eher schwerwiegenderer Fehler. Allerdings finde ich es Das, was zählt, ist jetzt. Wie antwortet er auf diesen Fehler und wie verhält er sich nach diesem Fehler? Und ich glaube, das sind jetzt ganz, ganz wichtige Tage und Wochen, vor allem in der Champions League, wie er darauf jetzt reagiert.
Ja, weil die Aufgaben sind ja doch immens. Jetzt hat man zwei Heimspiele in der Champions League, Lissabon und PSG. Joshua Kimmich hat es ganz richtig gesagt, wir müssen jetzt jedes Spiel gewinnen. Max Eberl hat gesagt, wir müssen jetzt erstmal das nächste Spiel gewinnen. Aber man merkt schon, jetzt ist langsam Druck da, weil die Zeit wird immer knapper und man kann ja nicht ewig sagen, dass wir, war doch gut, wir sind nicht belohnt worden. Irgendwann muss man sich belohnen, weil sonst ist die Zeit vorbei und dann ist man aus der Champions League rausgeflogen und muss sich dann den Vorwurf gefallen lassen, ja, hättet ihr mal ein bisschen früher Gas gegeben oder wärt selbstkritischer mit euch umgegangen.
Ja, das stimmt allerdings. Du warst ja dann gestern Nacht, beziehungsweise nach dem Spiel ja noch auf dem Bankett der Bayern. Da hat ja auch Jan-Christian Dresen gesprochen. Gibt es da irgendwelche wichtigen Infos, die du den Hörern noch mitgeben möchtest?
Ja, wir Journalisten, wir dürfen ja auf dem Bankett dabei sein. Aber wir dürfen nicht über alles berichten, was da passiert. Das ist recherchefreie Zone. Okay. So leid es mir tut. Aber so viel kann ich verraten. Wir Reporter sammeln da natürlich schon Eindrücke und essen da nicht nur und trinken da nicht nur, sondern wir beobachten auch ganz genau, was da so abläuft. Manchmal ist es sehr aufschlussreich, was man da so sieht und hört. Manchmal ist es das weniger. Was ich verraten kann, ist, aber das ist ja kein Geheimnis, dass die Stimmung gestern nicht allzu gut war. Also die Stimmung ein bisschen besser geworden wäre, dann wäre fast eine Beerdigung ausgebrochen. Da gibt es ja viele Fans, da gibt es ja viele Edelfans, die bei so Champions League Auswärtsreisen immer dabei sind, die auch gerne das Gespräch mit uns Reportern suchen und manche geben uns dann immer Arbeitsaufträge, schreibt für das und das und das, heißt es dann ganz gern. Es sind dann auch namhafte Fans dabei, die jedes Spiel sehen, habe ich mich gestern mit einem unterhalten, der hat jedes Spiel gesehen der Bayern, auch Testspiele etc.
Wahnsinn.
In den letzten Jahren, 2009 hat er mal eine Partie verpasst, aber ansonsten immer dabei. Egal ob gegen WSG Tirol oder gegen Real Madrid. Aber ich schweife ab. Man hat schon gemerkt, also die Niederlage hat alle bis ins Mark getroffen. Und die Spieler sind dann auch, das ist aber nichts Ungewöhnliches, ein bisschen früher ins Bett gegangen als alle anderen, weil die sind natürlich auch platt und sich nach 90 Minuten Fußball dann noch ewig da ans Bankett setzen zu müssen. Da haben nicht alle Spieler natürlich Bock drauf. Da isst man noch eine Kleinigkeit und dann aber ab ins Bett, weil man muss ja auch wieder fit werden und regenerieren und viel schlafen.
Das stimmt, ist ja auch irgendwo verständlich. Gut, ja, Kumbi, wenn du nichts vom Parkett erzählen darfst, willst du dann vielleicht irgendwas anderes noch loswerden?
Also ich kann nur allen empfehlen, Barcelona, tolle Stadt, aber passt auf eure Geldbeutel und Handys auf.
Du hast aber noch alles, oder?
Ich habe noch alles. Ich war entsprechend vorbereitet, hatte am Spieltag selber eine enge Hose an, damit da keiner das Handy rausziehen kann. Aber also tolles Stadion. Wer jetzt noch die Gelegenheit hat, solange Barcelona in dem Olympiastadion spielt, unbedingt hinfahren, da atmet Geschichte. Das ist ein tolles
Stadion. Total viel Charme.
Ja. Genau, gibt's ja eigentlich gar nicht mehr, so in dieser, so eine Atmosphäre in einem Stadion. Also das war wirklich sehenswert. Und vielleicht kann ich irgendwann mal was vom Bankett erzählen, aber heute leider nicht.
Alles gut, das akzeptieren wir. Und würde sagen, also von meiner Seite war es das auf jeden Fall. Es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Bjarne, danke, dass du heute leider verhindert warst. Hab auch schon gesehen, Bjarne hat uns hier zwei Bierchen hingestellt. Ich glaube nicht mal, dass er die uns hingestellt hat. Die stehen hier, glaube ich, schon eine Ewigkeit. Aber da geht der Gruß auf jeden Fall raus an dich, Bjarne, falls sie für uns sein sollten, gerne beim nächsten Mal doch einen Kühlschrank stellen.
Ja, bitte. Also warmes Bier in der Sport1-Redaktion. Nein, danke.
Das kommt uns nicht in die Tüte. Ja, Kumbi, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und ansonsten, genau, wünschen wir euch noch.
Hören wir uns kommende Woche am Donnerstag wieder mit Bjarne.
Ganz genau.
Und da kann ich ankündigen, ich bin kommenden Montag beim Ballon d'Or in Paris und am Mittwoch dann in Mainz beim DFB-Pokalspiel gegen den FSV Mainz 05. Und da sind wir ja auch wieder, wenn wir dann Donnerstag aufnehmen, ganz nah dran am Geschehen, ganz nah dran am Spiel und können euch dann wieder die entsprechenden O-Töne, Zitate, Einschätzungen und Analysen liefern. Also es lohnt sich, weiter dran zu bleiben bei uns in der Bayernwoche.
Sehr gut. Ja, da bin ich dann wieder Zuhörerin. Da freue ich mich schon.
Sehr gut.
Alles klar. Gut, dann ciao Kombi und ciao an euch da draußen. Danke.
Ciao da draußen. Bis dann.